SWR aktuell Infodate am Abend.
An einer Schule in Graz in Österreich sind mehrere Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Der Angreifer hatte Schüsse abgegeben. Unter den Opfern seien sowohl Schüler als auch Lehrer der Schule. Laut Polizei sei auch der Täter gestorben. Der 21-Jährige war ein ehemaliger Schüler der Schule. Betroffene werden von Therapeutinnen und Therapeuten betreut. Das Motiv des Täters ist noch unklar. Aus Österreich berichtet Wolfgang Fichtel.
Eine nationale Tragödie, die ganz Österreich erschüttert, sagt Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker in Graz, in der Stadt, in der am Vormittag ein 21-Jähriger an seiner ehemaligen Schule 9 Menschen getötet hat, Schülerinnen und Schüler, vermutlich auch eine Lehrkraft, bevor er sich selbst erschoss auf der Schultoilette. 3 Tage Staatstrauer in ganz Österreich wird es geben, auch eine Gedenkminute landesweiter stiller Trauer morgen Vormittag um 10. Zu der Zeit also, als der Amoklauf begann.
In Deutschland ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten um rund 40% angestiegen. Besonders stark sei der Anstieg bei rechtsextremen Straftaten. Die Zahlen hat der Verfassungsschutz in seinem Bericht für 2024 veröffentlicht. In dem Bericht geht es unter anderem um Rechts- und Linksextremismus, Islamismus und Spionage. Diesmal steht die Präsentation des Berichts auch unter dem Eindruck des Rechtsstreits zwischen dem Verfassungsschutz und der AfD. Innenminister Alexander Dobrindt von der CDU sagt dazu:
Meine persönliche Einschätzung kann ich Ihnen gerne mitteilen, dass die AfD aus meiner Sicht gesichert rechtsextrem ist. Daran habe ich nie einen Zweifel gelassen.
Auch der Schwerpunkt Spionage aus dem Ausland taucht im Bericht auf. Die Details hat Jan-Frederik Willems aus Berlin.
Da sind besonders 2 Länder im Fokus, Russland und China. Was russische Nachrichtendienste angeht, da weiß der Verfassungsschutz von Spionage, Sabotage, Cyberattacken, Desinformationskampagnen, Vandalismus, also die ganze Palette. Auffällig ist dabei, dass Russland sogenannte Wegwerfagenten oder auch Low-Level-Agenten einsetzt. Zum Beispiel wird gerade ermittelt, ob Russland hinter einem Brand in einer Luftfrachtzentrale in Leipzig letztes Jahr steckt. Über den chinesischen Geheimdienst steht nicht so viel in Sachen aktiver Beschädigung im Bericht. Dafür aber viel darüber, wie China versucht, Informationen zu stehlen. Zum Beispiel wird Technologie geklaut, auch was unsere Militärtechnik angeht. Und ein weiterer wichtiger Punkt, chinesische Oppositionelle und Regimekritiker, die in Deutschland leben, werden hier wohl massiv von der chinesischen Regierung ausgesperrt, eingeschüchtert und bedroht.
Ausländische Geheimdienste und Straftäter rüsten offensichtlich auf. Um da mithalten zu können, will Dobrindt, dass Sicherheitsbehörden in Zukunft künstliche Intelligenz benutzen. Torben Ostermann aus Berlin berichtet.
Deutschland müsse technisch, juristisch und organisatorisch aufrüsten, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Deshalb will er künftig stärker künstliche Intelligenz nutzen, um Sabotage und Spionage etwas entgegenzusetzen. Weiter sagte der Minister, für diese Aufrüstung an Abwehrmechanismen werde es eine starke finanzielle Ausstattung für die Sicherheitsbehörden geben. Seit Jahren beobachten die Geheimdienste eine Zunahme hybrider Bedrohungen aus dem Ausland. Auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz in Bremerhaven will Dobrindt auch darüber sprechen, wie der Bund und die Länder zielgerichteter gegen Sabotage vorgehen können.
Mal eben übers Wochenende auf einen Kurztrip nach England. Zugreisen von Deutschland nach Großbritannien sollen in wenigen Jahren deutlich einfacher werden. Die Deutsche Bahn hat bestätigt, dass sie gemeinsam mit dem Unternehmen Eurostar eine Direktverbindung nach London plant. Gespräche darüber laufen wohl schon. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass Anfang der 2030er Jahre täglich 4 Züge zwischen Frankfurt und London unterwegs sein sollen, ohne Umsteigen. Die Fahrt soll dann 5 Stunden dauern. Warum so eine Verbindung gar nicht so einfach ist, erklärt Reporterin Stefanie Geißler.
Na, also der Direktzug, der wird ja durch verschiedene Länder fahren und andere Länder, andere Technik. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche sogenannte Zugbeeinflussungssysteme. Das ist also ganz spannend. Das hat mir ein Experte vom Fahrgastverband Pro Bahn erklärt. In jedem Land gibt es spezielle Überwachungssysteme. Zum Beispiel wird der Zug automatisch gebremst, wenn er über ein rotes Signal fährt. Oder anderes Beispiel, Wachsamkeitstasten. Der Lokführer muss regelmäßig auf den Knopf drücken, damit das System weiß, dass er wach ist. Diese Systeme, die sind in jedem Land unterschiedlich und nicht kompatibel. kompatibel. Die EU arbeitet da zwar an einem einheitlichen System, das dauert aber noch ein bisschen. Ebenfalls eine Herausforderung sind natürlich dann die Zoll- und Sicherheitsbestimmungen. In Frankfurt braucht es dann einen gesonderten Fahrsteig, wo die Passagiere überprüft werden, bevor sie einsteigen. Wird es dann Zwischenhalte geben auf dem Weg nach London? Und wenn, wie handelt man das dann? Müssen dann alle nochmal aussteigen und erneut überprüft werden? Das sind also alles Fragen, um die sich dann das Unternehmen Eurostar kümmern muss. Und das dauert natürlich.
So eine Reise nach London muss man sich natürlich auch leisten können. Und wer nicht reich geerbt hat, dem bleibt nur eins: arbeiten. Knapp 3/4 der Erwerbstätigen in Deutschland sind im vergangenen Jahr in einem sogenannten Normalarbeitsverhältnis beschäftigt gewesen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren es vor 15 Jahren noch deutlich weniger. Unter Normalarbeitsverhältnis verstehen die Statistiker sozialversicherungspflichtige und unbefristete Jobs mit mindestens 21 Stunden pro Woche. Grund für die Zunahme ist demnach, dass sich der Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit mehr als 20 Stunden verdoppelt hat. Gleichzeitig gibt es weniger Minijobber, Selbstständige und Menschen in Leih- oder Zeitarbeit.
Fokus Südwest.
Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz will die Rüstungsindustrie im Land stärken. Deshalb findet gerade das erste landesweite Forum zur Sicherheits- und Verteidigungsindustrie statt. Christoph Mautes aus der Wirtschaftsredaktion sagte bei SWR aktuell:
Es gibt zum Beispiel in Kaiserslautern eine Sparte von General Dynamics, also einem US-amerikanischen Rüstungshersteller. Die bauen unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Schwimmbrücken. Nach Unternehmensangaben kommen 90% der Schwimmbrückenkapazitäten der NATO aus Kaiserslautern. Ein anderes Beispiel ist der Munitionshersteller MAN in Nassau an der Lahn, einer der größten Hersteller für Gewehr- und Pistolenmunition deutschlandweit und einer der wenigen Lieferanten der Bundeswehr tatsächlich. Es gibt aber auch zum Beispiel Cybersecurity-Firmen, die in diesem Bereich aktiv sind. 8com aus Neustadt an der Weidenstraße, die werden heute auch dabei sein. Und dazu kommt dann noch etwa Daimler Truck. Die bauen gerade zurzeit noch eine eigene Defense-Sparte auf und liefern die Unterbauten für Militärfahrzeuge. Sie wollen aber partout nicht als Rüstungsbetrieb bezeichnet werden. Und dazu kommen dann wiederum nochmal die Zulieferer und Kleinunternehmen, die dann Einzelteile beistecken.
Die Gründer des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech, Türeci und Shahin, sind in Berlin mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet worden. Die Details hat Sabine Steinbrecher aus Mainz.
Die Deutsche Nationalstiftung ist vom früheren Kanzler Helmut Schmidt gegründet worden und ehrt Menschen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. In der Begründung der Entscheidung für Türeci und Shahin heißt es, sie hätten ein bedeutendes Unternehmen geformt, das einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet habe und weiter auf dem Gebiet der mRNA-Krebsmedizin führend sei. Erst vor einer Woche hatte das Mainzer Biotechnologieunternehmen einen Milliardendeal mit dem amerikanischen Pharmahersteller Bristol Myers Squibb beschlossen. Beide wollen gemeinsam einen Wirkstoff für die Krebstherapie entwickeln und vermarkten.
Zwei stark unterkühlte Bergsteiger aus Mannheim und dem Hunsrück konnten von der Zugspitze gerettet werden. Sie waren übers Pfingstwochenende zu einer Tour auf den Berg aufgebrochen. Das sagte die Tiroler Polizei. Ursprünglich waren sie in einer fünfköpfigen Gruppe unterwegs. Drei Bergsteiger der Gruppe sind vorausgegangen. Ein 34-Jähriger aus Mannheim habe zunächst auf seinen 39-jährigen Begleiter aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gewartet. Der Mannheimer sei dann aber ebenfalls weitergestiegen und später stecken geblieben. Weil er kein Handy dabei hatte, schrie er der Polizei zufolge um Hilfe. Etwa eine Stunde später haben zwei Wanderer seine Rufe gehört und die Bergrettung alarmiert. Auch der Hunsrücker hatte Probleme und alarmierte die Helfer über einen Messenger. Beide konnten gerettet werden. Den Einsatz müssen die Männer offenbar selbst bezahlen. Die Deutsche Umwelthilfe macht ernst und zieht erneut gegen die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg vors Gericht. Der Grund? Laut der Umwelthilfe verfehle das Land seine selbstgesteckten Klimaziele für 2030. Henning Otte berichtet aus Stuttgart.
Grün-Schwarz müsse zum Beispiel viel mehr Geld in die energetische Sanierung von Landesgebäuden stecken. Auch in den Ausbau von Bussen und Bahnen auf dem Land müsse massiv investiert werden, sagte der Chef der Umwelthilfe Resch. Ministerpräsident Kretschmann sieht die Klage des Umweltverbandes gelassen. Der Grünen-Politiker hatte schon vergangene Woche erklärt, er könne kein Sofortprogramm aus der Tasche ziehen. Das sei auch nicht nötig, weil die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz nun mal Zeit brauche. Resch kritisierte, dass Kretschmann nicht mehr Druck auf die Industrie mache. Stattdessen sei er voll auf der Linie der CDU und der Autokonzerne.
Und sonst so?
Sport ist gesund. Das weiß natürlich auch der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD. Anstatt einfach joggen zu gehen oder Mitglied im Gym zu werden, hatte er bisher ein ganz besonderes Privileg. Er konnte seiner Leidenschaft, dem Tischtennis, im Ministerium selbst nachgehen, auch nach seiner Amtszeit mit einer Sondergenehmigung. Im Keller steht dort nämlich eine Tischtennisplatte rum, die Lauterbachs Mitarbeitende 2023 ihrem damaligen Chef geschenkt hatten. Aber Lauterbachs Nachfolgerin Nina Wagen von der CDU hat keine Lust auf die Schmetterbälle in ihrem Ministerium. Dieses Turnier ging wohl an sie. Und Lauterbach ist damit raus, und zwar im doppelten Sinne.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.